Das ist Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Mit Viktor Rödlin und Marc Jäcki. Präsentiert von Ochsnersport.
Der Viktor und ich wünschen dir jetzt einmal ein wunderbares Training. Und vielleicht kommt einst der Moment, wo du sagst, ja, so ein Volkslauf, so ein Wettkampf, so ein Ernstkampf, das könnte ja vielleicht einmal gleich noch etwas sein. Also mir ist es auf jeden Fall so gegangen, mit zunehmendem Training, plötzlich habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, vielleicht gleich einmal ausprobieren. Was haltest du eigentlich von diesen Volksläufen, die es ja wirklich viele gibt?
Das ist absolut genial, dass es die gibt, weil da kannst du wirklich mit Gleichgesinnten den Sport ausüben. Du kannst dich messen, du kannst dich vergleichen. Jedes Jahr wieder am gleichen Volkslauf teilen und schauen, wie schneller oder was ist passiert mit dem Training. Und schlussendlich sind es einfach riesige Happenings. Also es sind Volksfeste, die einfach Freude machen, die auch vielleicht auch die Motivation bringen, dann schlussendlich auch, wenn es mal ein bisschen schwierig ist, wenn es wüst Wetter ist, wenn der innere Schweinehund anklopft, hat gleich zu gehen. Es ist toll, wirklich einfach toll, dass es das gibt. Und wir leben ja in dem Land, wo eigentlich die höchste Volkslaufdichte hat.
Ja, ist das so? Das habe ich nicht gewusst.
Es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo so viele Laufveranstaltungen hat. Und wir haben natürlich alles. Also wir haben der kleine Lauf, wo irgendein Turnverein organisiert, bis hin zum professionell organisierten Event mit halt noch Konzerten und Side-Events etc.
Aber es ist gleich so ein nicht der erste Lauf mal machen, respektive schon mal auswählen, welchen will ich denn. Also das Gute daran ist, habe ich gefunden, wir hätten dann irgendein Ziel. Und über Ziel haben wir da viel geredet. Also wenn man einfach so ein bisschen zum Spass läuft, ist das okay. Aber irgendwann will man halt ein bisschen mehr. Und das ist, glaube ich, so ein Ziel schon etwas, das einem hilft, das Training ein bisschen anders zu gestalten.
Ja, das ist genau so. Also wenn man ganz klar weiss, wohin man will, dann geht man auch den Weg anders an, als wenn man einfach mal sich auf den Weg macht und eigentlich noch nicht weiss, wo dann schlussendlich das Ziel ist oder wohin als man dann eben gehen will. Je klarer du definierst, was du willst, desto klarer wirst du auch im Training und desto gezielter trainierst und desto einfacher fällt es dir auch wirklich halt auch Kompromisse dann eben nicht einzugehen, sondern wirklich auf dem Weg zu bleiben.
Würdest du empfehlen, gerade einen Halbmarathon einzuplanen oder zuerst irgendwie so einen 10-Kilometer-Lauf, wo es ja auch viele gibt? Es gibt auch 15 Kilometer, es gibt fast alles.
Ich würde wirklich die Etappe wählen. Also für mich ist so mal das erste Ziel irgendwie 5 Kilometer. Und darum haben ja die meisten so Volksläufe auch wirklich so eine Einsteigerdistanz von 4 bis 5 Kilometer. Meistens, und das finde ich noch gut, hat es nicht einmal eine Rangliste bei diesen Läufen, sondern nur nach alphabetischer Reihenfolge werden eigentlich Zeiten notiert. Weil am Anfang geht es wirklich mal darum, mal ein bisschen Wettkampfluft schnappen, mal eine Startnummer anlegen, mal eben nicht können irgendwann joggen, sondern es ist dann halt am Morgen 10.00 Uhr, fällt der Startschuss mit allen anderen. Das verändert und das muss man auch wirklich lernen. Es ist nicht einfach, ja, ich gehe da, wenn ich gerade Lust dazu habe. Und meistens wird man dann entweder wirklich ist man begeistert und dann macht man weiter oder man sagt sich, nein, mir reicht es eigentlich für mich allein oder mit meinem Kollegen zu joggen und dann beides ist gut schlussendlich. Und dann vielleicht eben im nächsten Schritt mal den 10 Kilometer angehen, der schon deutlich mehr Vorbereitung braucht. Und der Halbmarathon ist dann vielleicht so mal Königsdisziplin, wo man vielleicht auch dann mehrere Jahre oder auch sicher 2 bis 3 Jahre Zeit dafür investieren.
Komm, wir nehmen als ersten Lauf vielleicht mal einen Ernstkampf über 10 Kilometer. Wenn ich sage, okay, das Ziel, das nehmen wir mir jetzt und vielleicht sogar einen Lauf ausgesucht hat, es gibt ja wahnsinnig viel. Du hast gesagt, wir haben die höchste Dichte da an Volksläufen. Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist ja total faszinierend. In jedem Ecke gibt es fast irgendeinen Lauf, vor allem da in den wärmeren Jahreszeiten, da bis Herbst rein, kann man da Läufe machen. Wie gestalte ich denn das Training auf so einen 10-Kilometer-Lauf? Muss ich relativ schnell etwas anpassen? Muss ich viel anpassen?
Ja, also grundsätzlich hast du ja das Ausgangsniveau. In dem Ausgangsniveau da entscheidet sich schon, was möglich wird sein bei dem 10-Kilometer-Lauf. Also wenn du zum Beispiel schon schaffst, 10 Kilometer am Stück zu rennen, kann das zum Beispiel heissen, ich möchte eine bestimmte Zeit rennen. Aber wenn du noch gar nicht 10 Kilometer am Stück kannst rennen, dann musst du eigentlich Schritt für Schritt dich an die 10 Kilometer antasten und dann musst du eigentlich vom Wettkampfdatum retourplanen. Also was ist realistisch? Mhm. Und man sollte natürlich sehr langsam Kilometerumfang steigern. Dann gibt es halt dann eben die, die schon wirklich die Erfahrung haben und auch die Distanz im Griff haben, die wollen dann einfach schneller werden. Und ja, da tust du dich wirklich dann über die Periodisierung des Trainings, also eine leichte, eine mittlere, harte Woche, gefolgt von einer leichten, mittleren, härteren Woche, eigentlich an den Wettkampf antasten. Und ich denke jetzt mal, so eine spezifische Vorbereitung geht vielleicht 12 Wochen der Erholungsphase vor so einem Wettkampf, nur mal 2 Wochen, also irgendwie 14 Wochen müsstest du Zeit lassen oder nehmen, für wirklich so gezielt sich so auf so einen Wettkampf vorzubereiten.
Wir nehmen jetzt mal an, die Leute mögen etwa eine Stunde rennen mittlerweile, sind ein bisschen ambitioniert, also so ein 10-Kilometer-Lauf, der liegt durchaus drin. Die Ruhephase vor dem Wettkampf, gilt die auch für 10 Kilometer? Oder gibt es da andere Regeln, wie wenn ich jetzt für einen Halbmarathon oder in deinem Fall sogar für einen Marathon trainiere?
Ja, es ist, glaube ich, schon der Grundsatz, dass noch nie über die Guterholder-Startlinie gestanden ist von einem Wettkampf. Gilt auch bei den kürzeren Distanzen, aber kürzere Distanz gleich kürzere Erholungszeit. Also wenn du dich für einen Marathon vorbereitest, ist wirklich so die letzten 2 bis 3 Wochen, die du eigentlich reduzierst. Und bei einem 10-Kilometer-Lauf ist es vielleicht die letzte Woche, die du reduzierst. Aber auch das ist natürlich individuell. Wichtig ist einfach, dass wirklich der Körper so vom System her runterfährst, dass er wirklich Lust hat, richtig Lust auf schnell zu rennen, auf den Wettkampf. So ein bisschen das Pferd in der Box, wo steht und einfach, wenn dann vorne Klappen aufgeht, dann Achtung, fertig, los.
Ich habe gemerkt, es verändert sich etwas, wenn man ein Ziel hat, wenn man so einen Lauf als Ziel hat.
Welchen Lauf hast denn du gemacht?
Ich habe den ersten Lauf, den ich gemacht habe, war ein Wielandlauf. Wielandlauf im Zürcher Unterland oder eben im Zürcher Wieland, da habe ich als erstes gemacht. Ich glaube, das ist 10 oder 11 Kilometer.
Also du hast gerade mit 10, 11 Kilometer gestartet, aus deine erste Lauferfahrung. Und eben, du hast noch nie eine Startnummer gehabt. Weil, ja. Du hast vorhin gemerkt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie mein erster Lauf war. Darum vielleicht eine Gegenfrage an dich. Was ist denn anders? Also, du bist gerade joggen in der Freizeit, du hast die Distanz schon mal geschafft gehabt. Was war denn anders denn eben mit der Startnummer?
Also mit der Startnummer selber, das im zweiten Schritt, was sich verändert hat im Training, ist, du gehst nicht mehr einfach nach Lust und Laune. Du gehst nicht mehr einfach und oh, heute habe ich Lust, vielleicht irgendwie mal ein Intervalltraining zu machen oder heute habe ich einfach auf einen Durchlauf Lust, sondern du gehst dann konkret. Und das gibt, hat sich bei mir jetzt etwas verändert. Du hast dann auch schlechtes Gewissen, wenn du mal sagst, ja, jetzt liegt es wirklich nicht drin oder so. Ich habe das Gefühl, dort im Training hat sich schon mal etwas verändert. Es gilt plötzlich ernst, was nicht schlecht ist, aber es verändert sich dort etwas. Und der erste Lauf, ich weiss einfach, dass ich nicht so wahnsinnig gut habe geschlafen, weil du nicht weisst, was auf dich zukommt. Und ich bin natürlich extrem, das ist eh so ein bisschen meine Art, ich war wahnsinnig früh dort gewesen, vor Ort, für dass ich mich orientieren und umschauen kann. Und ich hatte das Gefühl, das ist nicht so wahnsinnig schlecht. Wenn man so das erste Mal für die Nervosität nicht wirklich Punkt herkommt.
Ja, das ist sicher sehr, sehr sinnvoll. Also das mit dem schlechten Schlafen, das passiert auch den Profis, man sagt eine Pancake-Nacht. Also wirklich so mit Reizen von links nach rechts, von rechts nach links. Das gehört ein bisschen dazu. Und viele haben den Stress, oh, ich kann nicht gut schlafen, das kann nicht gut kommen. Aber es ist eigentlich völlig egal, ob du die letzte Nacht von deinem Wettkampf gut schlafst. Wichtig ist einfach, dass du irgendwie liegst und nicht im Ausgang bist die ganze Nacht. Aber ich glaube, so, wenn du in der Woche davor regelmäßigen Schlaf hast, ist die letzte Nacht dann gar nicht so entscheidend. Weil eben die Nervosität, die gehört ein bisschen dazu. Und hilft dir auch, dann eben am Tag X dann können, ein bisschen über dich auszuwachsen. Und dann das, was du sagst, das ist ganz wichtig, kein Stress am Wettkampftag. Mhm. Also die dich da irgendwie im letzten Zwicken wie die Startnummern abholen und noch irgendwie Garderobe suchen oder eben das Startgelände nicht kennen, sich nicht auskennen, das ist ganz schwierig, weil Stress verbrennt natürlich brutal viel Energie und dann stehst du mit leeren Energiespeichern am Start. Ja, das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten. Und ich glaube, kein Experiment am Wettkampftag. Also,
nicht irgendwie der Schäl jetzt gerade an diesem Tag ausprobieren.
Genau, also das Dümmste, was dir passieren kann, ist, du bist irgendwie, manchmal haben die Läufer so Messen, wo es davor noch die Sponsoren und so ihre Produkte bewerben und dann laufst du noch ein bisschen durch die Sponsorenstände und dann gibt dir eben irgendeinen einen Schäl und findet, ja, mit dem Schäl bei Kilometer 8, 2 Kilometer vor dem Ziel, jetzt zum Beispiel beim 10-Kilometer-Lauf, der hilft dann wirklich, dass du ein erfolgreiches Ziel laufst. Aber meistens kommt dir das nicht so gut, wenn du das zuerst mal beim Wettkampf ausprobierst. Und ja, da gibt es die lustigsten Anekdoten. Und es ist ja immer wieder spannend, eigentlich, wie die Leute unsicher sind. Also, eben, sie haben einen klaren Plan eigentlich mal gehabt. Und nachher ist irgendwie eine Frage oder jemand erzählt etwas und nachher werfen sie ihre ganze Bahn über den Haufen. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch mit den Kleidern. Also viele überlegen sich dann erst, wenn sie eigentlich am Start stehen und links und rechts schauen, ob sie sich richtig angezogen sind. Und das kannst du alles im Vorfeld ausprobieren und kannst dir überlegen, bei ähnlichen Bedingungen im Training, was ist richtig und was ist falsch gewesen.
Aber ich habe mir wirklich, das ist gut, sagst du das, es hat wirklich so ein bisschen Angst, weil ich vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es gibt so plötzlich so Fragen, die auftauchen, die du dir nie gestellt hast. Zum Beispiel habe ich mich auf eine Frage, ja und, oh, wie binde ich eigentlich den Schuh, dass der nicht plötzlich aufgeht? Und das wäre der Horror. Oder eben genau so, hey, was ist eigentlich, wenn ich plötzlich Magenprobleme habe? Da sind wir natürlich auch bei den Vorbildern, wenn wir die Marathon haben angeschaut, von dir zum Beispiel, da hat man ein oder andere mal gesehen, der sich übergeben hat oder so solche Sachen. Plötzlich kommen so solche Fragen auf, wo du denkst, hey, was ist denn? Oder Krampf. Krampf. Ich habe nie im Training irgendeinen Krampf gehabt. Plötzlich merkst du irgendwie, oh, du, irgendwie, ich bin verspannt. Oh, es ist so etwas wie ein Krampf. Oder du hast vielleicht in der Nacht vorher hast irgendeinen Krampf, bist aufgewacht, hast einen Krampf gehabt, den du vorher noch nie gehabt hast. Also es passiert wahrscheinlich im Kopf extrem viel.
Ja, das ist das Verrückte. Je näher der Wettkampf kommt, desto gespüriger wirst du. Also du spürst die kleinsten Sehnenansatzreizungen, du hast das Kratzen am Hals, du merkst, der Muskel hat zuckt in der Nacht. Das Verrückte ist ja, es passiert 52 Wochen im Jahr.
Aber es fällt dir nicht auf.
Du nimmst es nicht wahr oder es hat einfach nicht die Relevanz. Und das ist im Fall noch spannend. Das ist wirklich im Hobbysport wie im Spitzensport so. Also du wirst wirklich in der letzten Phase so vor einem Wettkampf wirst du so gespürig und du tust alles immer scannen und immer analysieren und versuchst eigentlich die kleinste Veränderung natürlich sofort irgendwie zu überlegen, warum ist jetzt die, warum kommt die, was könnte das für einen Einfluss haben auf meinen Wettkampf. Und das ist schon das ist spannend und du hast gut gesagt, was einem alles durch den Kopf geht. Ich kann also so eine Reise an New York City Marathon, dann mache ich immer 3 Tage vor dem Start so eine Info. Und dann können sie Fragen stellen und dann kommen eigentlich keine Fragen. Und dann gehe ich mit nicht zum Start. Das ist unglaublich, was nachher in den letzten 2-3 Stunden vor dem Start alles für Fragen kommen. Und dann denkst du so, ja gut, eigentlich hätte ich dir die Geschichte vor 3 Tagen gestellt, die Frage, weil dann hätte man irgendwie können darauf eingehen. Jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr. Also man kann nicht nur die Ausrüstung anpassen oder eben irgendwie bei Verpflegung irgendetwas verändern. Ja, das ist wirklich für mich immer wieder eindrücklich, wie dann so eben, am Schluss halt da so ein bisschen die Unsicherheit durchdrückt. Und ich als Coach bin dann eigentlich nur am Beruhigen und halt auch sie daran erinnern, dass sie eigentlich das alles ausprobiert haben und auch ja, schlussendlich Check gemacht haben, dass das so jetzt für sie richtig ist und jetzt müssen sie sich einfach an das erinnern.
Macht Sinn, dass sie eine Checkliste machen? Gibt es so etwas überhaupt? Kann ich das irgendwo abladen?
Ja, also an meinem Lauf in Sarnen, um den Sarnensee, verschicke ich immer den Läuferinnen und Läufer, die sich angemeldet haben, so eine Checkliste, was sie alles mitnehmen müssen, an was sie denken müssen. Und eben ein Punkt ist wirklich auch die frühzeitige Anreise. Also der Stress, den sich da gewisse Leute antun, das ist wirklich sinnlos.
Was bei mir auch ein Punkt war, ich glaube, der erste Start ist um Mittagszeit rum, wahrscheinlich 13:30 Uhr. Also, vielleicht war es so eins, behaftet mich nicht darauf. Aber ich habe mir dann überlegt, beim Aufstehen, was ist sie jetzt? Wann ist sie? Wenn ist sie was? Und muss ich noch etwas vor dem Start nehmen? Irgendeine Banane? Was gilt, Viktor?
Ja, eben auch dort. Nicht erst beim Aufstehen am Tag X überlegen, was gilt, sondern du weißt ja, der Lauf ist um 11 oder um 12 Uhr der Start und dann musst du halt das ausprobieren. Also du musst halt wirklich im Vorfeld schon 2, 3, lieber 10 Mal zur gleichen Tageszeit rennen und halt dein ganze Ernährungskonzept ausprobieren. Und das kannst du nicht einfach können. Das muss man so ein bisschen Trial and Error, also wirklich halt einfach mal etwas ausprobieren und dann ja, ist vielleicht der falsche Weg und dann muss man nochmal etwas anderes ausprobieren, dass du eigentlich dann am Tag X genau einen Plan hast. Und auf diesen Plan kannst du dich verlassen, weil du hast ihn sicher schon 10 Mal davor ausprobiert und er hat funktioniert. Und das ist halt so spannend. Viele trainieren extrem gut und investieren sehr viel Freizeit und sie haben die neuesten Laufutensilien bei Ochsensport gekauft, sie haben tolle Laufschuhe, sie haben Equipment, sie sind voll eigentlich wie Profis, aber eigentlich das Einfachste, dass das Ganze einfach mal ausprobiert hat, das vergessen sie dann.
Was hast du gemacht? Hast du immer das Gleiche gegessen am Wettkampftag? Hast du dort so ein Ritual entwickelt, das funktioniert hat?
Ja, das war wirklich ein Ritual eigentlich in den letzten Tagen. Und der Plan vom Aufstehen, was trinken, was essen bis zum Startschuss, wann Schuhe binden, wann die letzte Toilette, das war wirklich eigentlich fixiert gewesen. Natürlich mit einer gewissen Flexibilität, weil auch mal etwas dazwischen kam. Aber das ist zum Beispiel, eben, ich als Marathonläufer hatte sehr viel den Start am Morgen früh gehabt. Mhm. Bei meinem Weltmeisterschaftsmarathon in Osaka 2007, wo ich Bronze gewonnen habe, war um 7 Uhr morgens der Start. Ja, da kannst du nicht um 6 Uhr aufstehen. Also habe ich eigentlich dann auch das adaptiert und habe halt auch dementsprechend im Vorfeld zu diesen Tageszeiten trainiert. Es hat zum Beispiel mal eine Weltmeisterschaft in Doha, da bin ich für Schweizer Fernsehen Co-Kommentator gewesen. Da ist der Marathon um Mitternacht gestartet. Also die Athleten, die Profis, haben komplett umgestellt. Also die haben eigentlich eine Zeitverschiebung, eine Zeitumstellung müssen machen, um um Mitternacht leistungsfähig zu sein. Weil wenn du immer um Mitternacht schlafst, wie willst du dann plötzlich um Mitternacht leistungsfähig sein? Und das ist, glaube ich, etwas, was sicher der Hobbyläufer, die Hobbyläuferin nicht so extrem leben und auch machen, aber gleich auch ein bisschen in die Richtung gehen und halt einfach wirklich einen Plan haben. Das ist, manchmal tue ich wie planlos denn der letzte Teil, der enorm wichtig ist, von der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Das wird nie thematisiert.
Wenn fällt der Wettkampf an, eine Woche vorher, kann man sagen. Ernährungsmässig. Wie jetzt in einem 10-Kilometer-Lauf.
Ja, ich denke so, die letzte Woche ist wirklich, gibt es eben gewisse Anpassungen, ernährungsmässig. Vielleicht eben nicht mehr ausgewogen und gesund, sondern vor allem halt den Energiespeicher füllen. Und halt so ein bisschen mal das Schwerverdauliche, das ja gut ist, wo wichtig ist, halt damals in den letzten 2-3 Tagen weglassen, dass man wirklich auch den Magen-Darm-Trakt ziemlich entspannt an die Situation anführt.
Und die legendären Pasta-Partys, die man immer wieder hört, braucht es die? Gibt es die überhaupt? Soll man die machen?
Ja, es ist einfach das Einfachste, um zu Kohlenhydrat zu kommen für grosse Massen. Also, ich hätte jetzt lieber die Rösti-Party, aber da jedem eine Rösti machen und dann aus rohen Herdöpfeln und nicht aus vorgekochten, was noch ein bisschen besser ist, ist ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich geht es um Kohlenhydrate und wie man die zu sich nimmt, ob mit Porridge oder mit Reis, mit Pasta, mit Herdöpfeln, ist eigentlich egal. Ich glaube, es geht da um die Ritualisierung. Etwas immer gleich machen gibt eine Stabilität, das lernen wir schon bei den Kindern. Also Kinder brauchen einfach Ritual, brauchen irgendwie eine gute Nachtgeschichte und dann können sie gut einschlafen oder haben immer irgendwie, weißt du, kann nicht, bevor sie irgendwie in die Schule gehen, gibt es noch irgendwie den Kuss auf die Stirn und dann gehen sie sicher in die Schule. Und das ist auch bei uns erwachsenen Menschen so. Also mit Ritual bringen wir Stabilität rein. Das ist auch beim Essen so. Da geht es auch um gewisse Rituale. Und ja, zum Beispiel in New York, beim New York City Marathon 2005, sie Italian Breakfast eingeführt. Ja, wir waren dort und dann habe ich den Organisator gefragt, ob es Spaghetti gibt zum Morgen. Und seitdem gibt es beim New York City Marathon am Morgen nicht nur eigentlich Brot und Sachen, wie eigentlich auf einem Zmorgenbuffet stehen, sondern wirklich auch Pasta. Und ich bin so der Erfinder vom Italian Breakfast beim New York City Marathon.
Ah, sehr gut! Ein Pionier haben wir da als Gast, auch in diesem Bereich, ein Pionier. Wann ist sie eigentlich vor dem Start das letzte Mal?
Grundsätzlich ist es auch individuell, aber so eine Faustformel ist so ein bisschen normal warm essen, eben irgendwie ein bisschen Reis oder ein bisschen Pasta mit wenig irgendwie Soßen und Beigemüse oder eben gar kein Beigemüse und Soße. Etwa 4 Stunden davor. Ich habe nämlich so 3 Stunden davor vielleicht noch einen Riegel gegessen oder eine Banane. 2 Stunden davor ein Stück Brot. Und that's it. Und wichtig ist eigentlich dann auch zu trinken. Mhm. Dort machen ganz viele grosse Fehler. Das sind so die klassischen Bidon-Nipper, die dann so immer bis kurz vor dem Start immer wieder ein bisschen an der Flasche saugen. Und die müssen dann relativ schnell aufs WC, wenn es geklopft hat. Also man sagt eigentlich, genug trinken bis stumpf vor dem Start, also auch im Hobbybereich. Und nachher nicht mehr trinken. Weil das, was du in der letzten Stunde so schluckweise trinkst, das kommt dir eben sehr in einem blöden Moment wieder raus. Und das könnte dann eben kurz nach dem Start sein. Also wirklich bis stumpf vor dem Start genügend trinken.
Was heisst genügend?
Ja, ist ja auch abhängig, wie warm das ist. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, wenn jetzt, ja, du stehst auf, du trinkst zwei Glas Wasser, um einfach mal die Nacht auszugleichen, also irgendeinen halben Liter Wasser, um einfach das auszugleichen, was du in der Nacht geschwitzt und verdampft ist. Und dann hast du deinen Startschuss um 12 Uhr, also dann bist du irgendwie um 7 Uhr aufgestanden und bis um 11 Uhr solltest du sicher 1,5 bis 2 Liter trinken. Aber auch da, es ist, ich will mich jetzt nicht behaften auf dieser Zahl, aber einfach wirklich genügend trinken, wenn es jetzt wirklich heisse Temperaturen sind.
Jetzt haben wir dir ganz aufmerksam zugelassen während dieser Serie, wo wir jetzt hier zusammen reden und die Leute hier draußen laufen. Und wir wissen jetzt, wir haben verschiedene Schuhe, die wir im Training ausprobiert haben. Ja, welche nehme ich denn jetzt für einen Wettkampf?
Ich komme gerade zum Schuh. Ich muss nur zum Trinken, das muss ich noch zu Ende bringen. Einfach die letzte Stunde nicht mehr trinken, aber kurz vor dem Start natürlich noch mal trinken. Also nicht, dass man dann gar nicht mehr trinkt.
Die braucht man.
Die braucht man und die hast du eben nicht. Die musst du nicht rausbisseln.
Das ist schon noch wichtig.
Ja, einfach dann kurz vor dem Start noch mal einen Schub Wasser oder Kohlenhydratgetränk. Schuhe, ein ganz wichtiges Thema. Also das ist schon spannend, wie viele Leute dann super, super, super schnelle Schuhe haben mit einer Carbon-Schiene drin. Auch da bin ich natürlich als Mitarbeiter von Ochsensport prädestiniert, sagen, die braucht es und die müssen unbedingt haben. Und klar, haben die auch ihre Berechtigung, aber leicht ist nicht immer schnell. Also der Hobbyläufer, die Hobbyläuferin, die vielleicht irgendwo in einem Niveau unterwegs ist, wo vielleicht Stabilität und Führung und Stützung und Dämpfung dann vielleicht wichtiger ist hinten raus, als nur eigentlich Leichtigkeit und Dynamik von der Carbonplatte, die würde vielleicht gescheiter einen normalen Jogging-Schuh oder einen Speed-Schuh mit halt kein Carbon drin anlegen.
Und vor allem Schuhe, die wir schon damit trainiert haben, logischerweise.
Ja, ganz wichtig. Also nicht ein zahlter Schuh, aber einen gut eingelaufenen Schuh, das ist wichtig.
Tust du eigentlich irgendwie deine Füße halb tapen vor einem grösseren Lauf? Irgendwie ein Pflasterchen drauf an exponierten Stellen?
Ja, wenn man das macht, sind die Pflasterchen nach dem Lauf meistens nicht mehr dort, wo man sie angeklebt hat. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie wirklich eine bestehende Blater hat, möglichst nicht irgendwie kleben, also wenn man muss kleben, hat man eigentlich schon mal einen Nachteil. Halt Fußpflege so machen, dass man eben die Füße so beieinander hat, dass man dann am Tag X nicht irgendwelche Pflaster braucht. Aber es ist klar, wenn man natürlich offene Stellen hat, dann muss man das irgendwie abkleben, aber in der Regel ist es schon mal eine schlechte Ausgangslage. Aber auch dort, ich habe schon die wüstesten Bilder gesehen von Füssen. Das gebe ich dir auch zu. Also meine Füße sind jetzt auch nicht die schönsten. Aber grundsätzlich ja, ist es glaube ich, wirklich wichtig, dass du deine Füße so gut pflegst, dass du eben nicht das Problem hast vor dem Start, sondern vielleicht dann im Ziel. Da kann es auch mal eine Blatter geben, aber dann ist es ja dann auch nicht mehr so wichtig.
Was ich erstaunlicherweise nie gemacht habe, und ich frage mich jetzt eigentlich im Nachhinein, warum nicht, bei den Läufen, die ich gemacht habe, ist mal die Strecke irgendwie abspazieren oder irgendwie auf Google anschauen, Google Earth oder so, da kann man ja die Satellitenbilder anschauen. Das habe ich echt nie gemacht. Was ich gemacht habe, ist aber so ein Streckenprofil angeschaut, um zu schauen, wo steigt es und wo geht es oben runter. Also ist so ein Rekognoszieren sinnvoll im Vorfeld?
Ja, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Also ich glaube, so für einen klassischen Einsteiger macht es Sinn, zu wissen, was auf ihn zukommt. Es kann auch mal ein spannender Ausflug sein im Vorfeld, als Motivation für die Vorbereitung, um herauszufinden, was eigentlich auf einem zukommt. Grundsätzlich bin ich jetzt jemand, der gerne die Strecke kennt, weil ich bin jetzt jemand, der eigentlich nichts dem Zufall hat wollen überlassen. Also alles, was ich können, beeinflussen konnte, habe ich gemacht. Und es hat dann noch genug nicht Beeinflussbares, was halt kommt, was halt einfach durch Sportart, die von außen stattfindet, mit Gegnern schlussendlich einfach halt unberechenbar wird. Und zum Beispiel jetzt gerade bei Läufen in Grossstädten hast du teilweise 8-spurige Strassenseiten. Und dann ist es halt schon entscheidend, wenn du weißt, dass es dann, ich sage jetzt mal, für eine 8-spurige Strasse dann vorne rechts rumgeht. Weil wenn du dann die ganze Zeit auf der linken Strassenseite rennst, machst du einfach viel mehr Meter, als wenn du dich einfach langsam dann nach rechts überorientierst.
Aber jetzt hast du nicht jeden Marathon können abspazieren. Wie hast du das gemacht?
Also grundsätzlich gibt es jetzt im Spitzenbereich immer eine Streckenbesichtigung, wo man das anschauen kann. Dort ist halt wirklich manchmal auch, hast du müssen abschätzen, wie viel Zeit kostet mit dir und es ist dir aufgrund oder auf Kosten vor Erholung weggegangen. Aber sonst halt da, wie du das gemacht hast, mit dem Streckenprofil, mit dem Streckenplan. Und es gibt mittlerweile auf YouTube eigentlich fast von jeder Strecke schon irgendein Video. Also Zum Beispiel auch meinen Lauf in Saanen, das Switzerland Marathon Light, haben wir mal einfach jemanden mitlaufen mit einer Helmkamera. Und jetzt kannst du den 360 Grad virtuell kannst du den Lauf erleben, nur mit den Leuten rundherum. Also du kannst wirklich
in
den Leuten laufen und wenn du dein Handy drehst, siehst du, wer hinten ist und wer nebendran ist. Und wenn du nach oben drehst, siehst du den Himmel und wenn du nach unten drehst, siehst du den Asphalt.
Was bei mir auch noch war, und jetzt möchte ich allen sagen, die das erste Mal irgend so einen Lauf gehen, es ist wirklich, du hast es erwähnt, es ist Volksfeststimmung. Da hat es auch wahnsinnig viele Läufer, die das jedes Jahr als Hobby machen, die Läufe. Also die kennen es extrem gut, die kennen einander. Es ist wirklich irgendwie so eine Atmosphäre, wo man staunet, wo man sich ablenken lässt. Ich meine, du hast Ablenkung im Quadrat gehabt, oder? Mit all dem Publikum, mit dem Druck, mit den Sponsoren, mit weiss nicht was alles. Was hast du für uns für Tipps, dass man eben nicht zu fest sich verzettelt in so einem Startgelände?
Ja, meistens, wenn man dann schon müde ist vor dem Start, hat man sich zu fest ablenken lassen. Auf der anderen Seite ist Ablenkung aber eigentlich auch gut. Dann vergisst man so ein bisschen, ja, dass jetzt der Startschuss fällt. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man auch dort irgendwie das genießt und es nicht eine Belastung wird. Und das hat ja dann viel auch mit deiner eigenen Einstellung zu tun. Und nachher ist es dir aber gleich gelingt, dann so ein bisschen in den Wettkampfmodus reinzukommen. Der Wettkampfmodus ist schlussendlich das, was jeder ein bisschen selber herausfinden muss. Aber für mich ist es dann halt wirklich so ein bisschen in mich hineingehen und wirklich sich konzentrieren auf meine Fähigkeiten, was ich kann. Und halt dann die äußeren Einflüsse immer mehr weglassen. Aber vielleicht auf der Strecke ist das Bild so, am Anfang offen sein, die Energie aufsaugen, vielleicht auf dem ersten Drittel, auf dem zweiten Drittel von der Strecke so ein bisschen konzentrieren, sauber zu laufen, sich an die Lauftechnik, an die Schrittfrequenz, an die Armarbeit erinnern und dann der letzte Drittel von der Strecke vielleicht wirklich so ein bisschen bei dir sein und wissen, hey, der links, der rechts ist am Kämpfen und ich muss jetzt halt da durch und im Ziel wartet die Belohnung auf mich. Also so ein bisschen von viel warnen, immer fokussierter bis hin zum Tunnelblick. Und ich glaube, dann bist du jedenfalls am Schluss auch glücklich im Ziel und ja, hast dein Ziel erreicht.
Und nicht zu fest zuhören, was die Leute über die Strecke sagen oder einem sagen. Also, das habe ich auch schon erlebt, dass jemand sagt, ja, und dann geht es ja dort. Das ist dann wirklich so ein Heartbreak-Hill. Das macht dich fertig dort rauf. Und du hast schon Panik vor dieser Steigung. Und dann plötzlich ist sie durch und du hast sie gar nicht gemerkt. Also, man lässt sich dann auch schnell beeinflussen von diesem Groove.
Ja, das natürlich. Und es gibt einfach so Zuschauer, die einfach jedes Mal ins Falsche rufen. Dass, oder es ist nicht mehr weit. Oder
ja, genau.
Siehst gut. Wenn man sich dann nicht so gut fühlt. Aber ja, das ist halt auch spannend. Was mir noch aufgefallen ist, mein Leben lang bin ich an Volksläufen unterwegs gewesen und habe den Groove und die Dialoge, die da teilweise stattfinden, eigentlich so ein bisschen erlebt. Da bin ich mal, ja, ich glaube, mein erster Nicht-Lauf-Wettkampf war der Engadin-Ski-Marathon. Also wirklich ich aus Läufer dann mal mit Ski und Stöcken. Dort habe ich noch gestaunt, wie da ganz ein anderer Spirit, ein anderer Groove herrscht. Also bei den Läufen tust du dich unterstützen, rufst den Hopp und so. Und ich glaube einfach der so, jetzt bei Engadiner habe ich so gemerkt, ja, da haben wir noch Stöcke und Ski und da kommt man sich in den Weg und da ist es zu eng und da war viel mehr Aggression rum. Okay. Und da so ist man ein angekesselt worden. Und ich habe mir das überlegt, aber eigentlich sind ja, wenn ich bei der Expo vor dem Start war, habe ich ganz viele Läufer getroffen. Also die Läufer vom Sommer sind die Skilangläufer im Winter, sind echt die gleichen Menschen. Aber es ist noch lustig, wie dann eigentlich, ja, vielleicht das Platzproblem oder dass man sich halt ein bisschen in den Weg kommt, dass das nachher ganz eine andere Grundstimmung auslöst.
Also das kann ich absolut umschreiben. Also ich kann es nicht vergleichen, aber ich muss wirklich sagen, ich habe 12 Läufe gemacht im Bereich von 10 Kilometern bis Halbmarathon. Und ich habe nie ein schlechtes Erlebnis gehabt. Im Gegenteil. Was man dort an Leuten lernt kennen, also da ist irgendein 70-Jähriger, der man jedem Lauf näher trifft, das ist ja schön. Es ist ein bisschen eine Klassenzusammenkunft. Irgendein, man hat sich das schon mal gesehen. Oder man ist zusammen mal einen Streckenabschnitt gerannt und man kennt sich dann wieder im Ziel und nickt sich zu und so. Und da ist irgendwie der 70-Jährige, der noch aussieht wie ein 55-Jähriger, der ihm dann imponiert und dann erzählt. Und, also es ist so eine gute Stimmung unter den Läuferinnen und Läufern. Schon wegen darum lohnt es sich mal, so einen Volkslauf mitzumachen.
Ist dir schon mal der Tarzan begegnet?
Nein, der ist mir noch nie begegnet.
Das ist eine Legende in der Schweizer Laufszene. Hat einen richtigen Namen, aber alle sagen dem Tarzan. Der läuft wirklich seit Jahren, also seitdem ich an Volksläufen teilnehme, sehe ich den regelmässig. Der ist wirklich überall in der ganzen Schweiz unterwegs und er läuft zu jeder Jahreszeit barfuß mit seiner Shorts, die Startnummer an der Short befestigt, mit so einem Startnummerband oben ohne.
Hey, ich weiss genau. Zürich habe ich den gesehen.
Das ist eine Legende. Und ja, alle wissen, genau, das ist der Tarzan.
Ah, okay, das ist der Tarzan. Das habe ich gewusst. Ich habe nur gestaunt, weil wir ja da, also es gibt jetzt einen 10-Kilometer-Lauf in Zürich neben Marathon. Den habe ich gemacht. Und der ist durch die Gassen von Zürich barfuß gerannt, als wäre es nichts. Stimmt.
Ja. Nein, das ist unglaublich. Und das ist, also, das ist so ein kleiner Superstar und dann hat es einen, der jongliert immer. Also der rennt wirklich mit dem Jonglierbell all seine Rennen. Unglaublich, also er hat schon Marathon gemacht und einen Marathon lang jongliert. Es gibt wirklich so ganz spezielle Typen, wo man immer wieder sieht. Und eben, es ist wirklich faszinierend, was du eigentlich alles unterwegs ist.
Wir machen schnell das Training, Victor, live.
Victor im Ohr, dein persönliches Live-Coaching.
Ja, du bist ja am Rennen und ich möchte mal so ein bisschen, ja, dein Tempo verändern. Stell dir mal die Ampel im Strassenverkehr vor. Grün, gelb, rot. Und jetzt kehren wir sie mal um. Also bei rot stehen wir nicht still, sondern geben wir Vollgas. Du nimmst dir drei Geschwindigkeiten vor. Grün ist gemütlich, da kannst du locker schwätzen. Gelb ist so ein bisschen schneller, da kannst du nicht mehr wirklich gross schwätzen. Und rot ist Vollgas, da kannst du nicht mehr schwätzen. Okay, du bist in deinem grünen Tempo unterwegs. Gang mal auf gelb. Jawohl, schön mit den Armen arbeiten. Und jetzt rote Ampel. Schau, jetzt gibst du mal richtig Vollgas. Jetzt denken alle links und rechts, was hat denn der jetzt genau? Hat denn ein Bindel gestochen? Jawohl, und jetzt gehst du wieder zurück auf grün. Ganz gemütlich. Es ist wichtig, dem Körper auch mal zu zeigen, es gibt nicht nur das Jogging-Tempo, das Tempo, wo du einfach immer unterwegs bist, sondern zeigen wir mal, dass es noch andere Tempo gibt. Es gibt natürlich ganz verschiedene Tempo, die man wählen kann, aber so mit dem Ampelprinzip kann man eigentlich drei Geschwindigkeiten sehr schön imitieren. Also du bist in der grünen Ampel unterwegs, gib noch mal ein bisschen mehr Gas, geh in die gelbe Phase. Jawohl, schön aktiv arbeiten. Ein bisschen lächeln, das hilft auch. Und jetzt nochmal Vollgas, rote Ampel. Jawohl, das sieht richtig toll aus, wie du das schaffst. Und die Knie kommen schön hoch und du bist richtig schnell und dynamisch unterwegs. Du ziehst den Fuß unter den Körperschwerpunkt. Und jetzt laufst du einfach wieder gemütlich weiter und hörst Marc und mir zu.
Wir werden euch motivieren, mal an einem Volkslauf mitzumachen. Es ist wirklich ein Erlebnis. Ihr habt ein Ziel, ihr wisst, warum ihr trainiert. Und ich bin fast überzeugt, die meisten werden dann an mehrere solche Läufe gehen. Was man mir immer gesagt hat, ist, der grösste Fehler, den du machen kannst, ist nach dem Start schnell rein. Die meisten gehen schnell rein. Und dann habe ich mich einfach so defensiv einteilen. Das kann man ja. Man kann ja bei gewissen Läufen, vor allem bei grösseren Läufen, kann man ungefähr sagen, wo man sich sieht. Und dort steht man dann auch beim Start unter all diesen Läufern. Und ich habe mich immer viel zu defensiv einteilt. Und ich habe erst später gemerkt, dass ich mich ein bisschen offensiver einteilen muss, damit ich überhaupt auch eine Leistung bringen kann. Du kommst dann zwar sehr gut durch, aber du machst nicht super Zeiten. Oder nicht das, was drinnen liegen würde. Wie soll man mit dem umgehen, sich einteilen?
Ja, das ist ganz etwas Schwieriges. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass du dich so defensiv einteilt hast. Ja, weil meistens ist halt typisch Mann eher schnell anzugehen. Mhm. Und die Frauen sind eigentlich tendenziell viel smarter unterwegs. Also die treffen die Anfangsgeschwindigkeit sehr gut und werden dann hinten raus schneller. Also der Negative Second Split nennt man das. Also die zweite Hälfte schneller laufen als die erste Hälfte. Und das ist echt der Schlüssel zum Erfolg. Es muss dir gelingen, die zweite Hälfte schneller zu laufen als die erste. Das Problem ist aber, wenn du halbierst, kann die zweite Hälfte eben lang sein. Und darum ist eigentlich so ein bisschen mein Tipp, den ich gebe, ist halt wirklich auch wieder dritteln. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, das Publikum warnen, fokussieren auf die Lauftechnik und dann wirklich bei dir sein im Tunnelblick. So ist es auch mit der Geschwindigkeit. Also du die Strecke dritteln. Der erste Drittel muss sich anfühlen, wie halt bei einem lockeren Morgentraining, aber natürlich im Wettkampfmodus. Aber du solltest nicht das Gefühl, ich bin schon am Anschlag. Der zweite Drittel, da ist wirklich einfach Dynamik pur. Da rollt es, da bist du einfach wirklich voll im Flow. Und der letzte Drittel, der darf auch mal wehtun, der soll wehtun, das gehört sich, das ist im Startgeld inbegriffen, dass es wehtut, das hast du gezahlt. Es geht dem links und rechts genauso. Und so gelingt es doch recht häufig, halt dann eigentlich den Negative Second Split anzubringen. Das Problem ist halt ein bisschen, wenn du in dieser Masse startest, dann wirst du einfach mit ja, den Endorphinen, den Emotionen links und rechts ziehen. Da ist es extrem schwierig, dich halt wirklich zu zügeln. Und in der Regel, und das sieht man auch, wenn man so ein bisschen die Volksläufe-Auswertungen anschaut, gelingt es halt schon den wenigsten, dann auf dem letzten Streckendrittel noch schneller zu werden. Also die meisten haben halt eine Kurve, die irgendwann stagniert oder eben meistens sogar einbricht.
Passiert das am Profi, dass es schnell reingeht?
Ja, das passiert auch im Profi, aber der Profi kennt sich natürlich schon sehr, sehr gut. Und da ist halt immer die Frage, ist es ein Rennen, wo es um die Zeit geht, oder ist es halt ein Meisterschaftsrennen, wo es um die Medaille geht? Und ja, bei den Medaillenrennen wird es schwierig, weil du willst eine Medaille gewinnen und dann hat es irgendwie 25, die die Chance auch haben. Und jeder hat eine andere Taktik und du musst einfach aufgrund von deiner Taktik entscheiden, zwingst du jetzt die Taktik der anderen auf oder wird dir eine Taktik aufgezwungen? Und da musst du manchmal einfach pokern und manchmal, ja, bist du erfolgreich und manchmal bist du es dann halt nicht. Aber von dem her ist für mich eigentlich ein Rennen für selber eine gute Zeit zu laufen einfacher gewesen, als jetzt wirklich eine Medaille zu gewinnen. Aber die Faszination, eine Medaille zu gewinnen, ist wiederum höher gewesen, als einfach einen Schweizer Rekord zu laufen. Weil beim Schweizer Rekord Ziel hast du gewusst, ja, so schnell musst du sein und dann hast du es erreicht. Und hast auch genau gewusst, die ersten 10 Kilometer so, die zweiten 10 so und dann kommt es gut. Und beim Medaillen-Approach ist halt, ja, du weißt nicht, was der andere kann. Du kannst dich bestmöglichst vorbereiten und am Ende des Tages weißt du nicht, ob die Kollege oder eben der Nicht-Kollege, dein Gegner, halt vielleicht sich noch ein bisschen besser vorbereitet hat.
Ich möchte einfach nur mal wissen, wie das Gefühl ist, weil ich es nie wieder erleben, weil wir die meisten werden das nie erleben. Wir sind ja immer irgendwie Mitte, hinten eingeteilt und du bist immer zuvorderst an diesem ganzen Feld. Und wenn es losgeht, dann kommt die ganze Lawine von hinten. Also was ist das für ein Gefühl, wenn man vorne wegsteht? Also hast du gar keine Ahnung, was da hinten abgeht, oder?
Doch. Das ist ja das, was, glaube wirklich beim Laufsport so genial ist. Also wir bewundern die alle den Roger Federer. Und wir haben ganz viele in der Schweiz, die Tennis spielen in ihrer Freizeit. Aber kein Mensch kann zur gleichen Zeit, am gleichen Tag in Wimbledon auf dem Rasen stehen und Tennis spielen wie der Roger Federer. Das ist ja bei diesen Volksläufen so genial. Also die Idole, die vorne stehen, machen zur gleichen Zeit mit den gleichen Bedingungen auf der gleichen Strecke, vom gleichen Untergrund, das gleiche, was du hinten dran machst. Und eben in New York, 55'000 Leute, die doppelstöckige Autobahnbrücke fährt an zu vibrieren. Nicht, weil die Spitzenläufer vorne wegrennen, nein, weil 55'000 Leute losrennen. Und es fährt so eine Brücke in Schwingung bringen. Und das spürst du als Spitzenathlet vorne. Das ist eine unglaubliche Energie, eine unglaubliche Power, die da von hinten kommt. Und ich glaube, der Respekt ist ja der gegenseitig enorm hoch. Also die hinkommen, haben einen riesen Respekt, wie kann man die Distanz in so schneller Zeit laufen. Und ich, der vorne bin, habe dann den Respekt nach hinten und sage, wie kann man die Distanz schaffen und so lange leiden? Weil jeder leidet ja auf seinem Niveau. Jeder hat seine Leidensbereitschaft. Und das ist schon eigentlich die Faszination von diesem Sport, dass du eigentlich wirklich eins zu eins das Gleiche kannst erleben, einfach auf deinem Niveau. Und du machst eigentlich genau am gleichen Tag, am gleichen Ort dasselbe.
Und was ganz wichtig ist, und ich glaube, der Spitzensport oder Breitensportler genau das Gleiche, wenn man einsteht, ab dann spätestens in den Tunnel reingehen und sich aufs Rennen konzentrieren. Weil wir haben mit ein paar Kollegen, es war glaube ich irgendein Wettbewerb unter zwei Radios, wo wir irgendeinen Lauf haben, gegeneinander gelaufen, wir sind dort eingestanden und da ist wirklich bis zum Startschuss ist da gesprüchelt worden und diskutiert worden. Es war die Wintertour, ich weiss es noch, irgendwie im Februar oder so, es hat auf jeden Fall noch irgendwo Schnee gehabt. Und da ist wirklich bis zum Schluss ist da gesprüchelt worden, der Startschuss ist gefallen und irgendwie, wo dann alle losgelaufen sind, haben wir dann langsam gemerkt, jetzt geht es los und so. Das ist der katastrophalste Lauf worden von meinem Leben. Das war Waterloo. Ich bin fast ins Ziel hineingekrochen. Also ein bisschen, auch auf 10 km, auf 15 km, ein bisschen Ernsthaftigkeit braucht es.
ich glaube, auch da gibt es nicht schwarz-weiß. Das ist richtig, das ist falsch. Gewisse müssen sich einfach ablenken, weil die würden es gar nicht aushalten ohne die Ablenkung. Aber ja, eine gewisse Fokussierung hilft, glaube ich, einfach. Und an diesem Moment bewusst wahrzunehmen. Also die dann einfach so die ganze Zeit irgendwie sich am Ablenken sind. Und dann fragt man sich ja, warum tun sie sich das überhaupt da? Und ja, ich finde so die Vorstart-Atmosphäre schon extrem cool. Ich habe zum Beispiel einen von meinen wichtigsten Marathon, habe ich nach meiner Marathon-Karriere gerannt, das war der Marathon du Médoc. Médoc ist eine wunderschöne Weinregion in Frankreich.
Weintrinker kennen
es. Und man kann sich vorstellen, dass es dort bei der Verpflegung nicht Isostar gibt. Und ich habe wirklich...
Wann ist der nächste Lauf?
Es ist immer im September, kurz vor der Weinernte. Und es ist wirklich absolut genial gewesen, wie dort am Anfang vor dem Start die Stimmung war. Also dort sind alle verkleidet. Mhm. Also dort geht man nicht hin, einfach mit dem Wettkampfdress und so, sondern da ist man verkleidet. Und ich bin wirklich mit Freunden dort gewesen. Wir sind aus Kühen dort gewesen. Wir sind dann wirklich die Vorstart-Atmosphäre. Das ist das Beste, was ich je erlebt habe mit Joe und mit dieser Dynamik. Und dann bist du aber gleich einen Marathon gerannt und alle 3-4 Kilometer hast du Wein degustiert. Trotzdem, es hat keine Besoffenheit auf der Strecke. Also, es ist wirklich auf eine gute Art. Ja. Und es ist wirklich eines meiner intensivsten Marathonerlebnisse, weil am Schluss bist du durch die wunderschöne Region, durch all die Weingüter durchgerannt, hast wieder halt Wein getrunken. Und am Schluss bist du ins Ziel gekommen und hast dann eben eine Flasche Wein aus finnischer Preis bekommen. Also keine Medaille, sondern eine Flasche Wein.
Das ist sowieso das Beste, die Gegenden, die du lernst kennen auf diesen Läufen.
Ja, ich habe glaube das Gefühl, dass du jetzt gerade entschieden hast, einen Marathon zu laufen.
Also das klingt faszinierend und ich habe vor allem Freude, dass du Freude hast an so etwas. Du als Hochleistungssportler.
Ja, für mich war klar, wenn ich mich wirklich Marathonläufer nennen will, muss ich ein paar Sachen im Leben gemacht haben, im Marathonbereich. Und da ist zum Beispiel der Marathon du Médoc wirklich einer von diesen Läufen, die ich unbedingt wählen. Es gibt zum Beispiel den Reggae-Marathon in Jamaika. Da gibt es auch ganz wilde Geschichten, was man da überkommt unterwegs. Kannst du dir eben vorstellen. das ist nur so auf meiner Liste. Und was ich zum Beispiel auch ganz verrückt finde, ist, es gibt einen Marathon auf der chinesischen Mauer. Und eben, ich bin halt ein bisschen marathonaffin, aber es gibt auch auf der unteren Distanz so ganz spezielle Laufformate, wo man verschiedene Sachen kann machen im Wettkampfmodus, wo vielleicht jetzt nicht einfach 0815 Startnummer anlegen und Achtung, fertig, los heisst.
Und was auch schön ist, wenn wir jetzt wieder bei den normalen Läufen eher im kleineren Rahmen sind, wo wir ja dort der erste oder vielleicht oder mehrfach da machen, ist, es entsteht, hat es mir gedacht, ohne dass man etwas redet, es entsteht so zu gewissen Läufern wie eine Beziehung. Ich habe es probiert, ein bisschen zu erklären, okay, der hat etwa das gleiche Tempo wie ich und wir sind lang zusammen gelaufen und er hat mich vielleicht auch ein bisschen gezogen oder irgend so etwas. Kennst du das? So die nonverbalen Geschichten, die sich da abspielen?
Ja, ganz vor dem Spitzenbereich ist es ein bisschen weniger so.
Da hoffen wir höchstens, er bricht ein. Oder?
Genau, also je nachdem. Also einerseits hofft man, er bricht ein, andererseits hofft man, sich gegenseitig natürlich zu unterstützen. Aber ja, ich denke, so im Hobbybereich entstehen sogar Freundschaften. Es haben sich Leute kennengelernt auf der Laufstrecke, haben nachher geheiratet. Ich habe schon Heiratsanträge organisiert auf der Laufstrecke. ich war mal im Oka vom Jungfrau-Marathon und da hat ein Bekannter von mir meine Unterstützung gebraucht und hat wirklich vor dem Start auf den Speakerturm hochgekommen zu mir und hat dann den Heiratsantrag seiner Frau gemacht, die im Startblock im Tunnelmodus war. Und er hat ihr gesagt, ja, jetzt hast du Zeit zum Überlegen, ich warte auf den kleinen Scheideck und die ist dann irgendwie 4,5 Stunden unterwegs gewesen und oben hat sie ja gesagt. Wunderschöne Geschichten. Also auf der Laufstrecke passiert extrem viel und Ja.
Macht Sinn, sich an jemandem orientieren? Ich habe das jetzt immer gemacht, nicht unbedingt bewusst. Aber ich habe gemerkt, mir hat es jetzt genützt, irgendwie, wenn ich so gemerkt habe, okay, doch, ungefähr gleiche Stärke, dort ein bisschen sich dran halten, hat man ein bisschen Orientierung. Vielleicht ist das nicht so clever. Vielleicht sollte man sich wirklich mehr auf seine Zeit fokussieren.
Nein, sich einen guten Rücken aussuchen und versuchen, dran zu bleiben, ist eine super Motivation. Und ich glaube, um über dich rauszuwachsen, lohnt sich es auch eben, nicht den Rücken auszulesen, der einem gerade gefällt und gemütlich ist, sondern wirklich ein Ambitionierter oder jemand, der deinem Niveau einfach entspricht. Und das ist ja schon so. Viele gehen ja auch alleine joggen. Vielleicht bist du jetzt auch gerade allein am Rennen, wenn du uns zuhörst. Und es hilft schon, wenn jemand neben dran ist. Es geht gerade ein bisschen ringer und man rennt in der Regel auch gerade ein bisschen schneller, wenn jemand dran ist. Und so ist es auch im Wettkampf. Man sich lässt ziehen von jemandem, kann man über sich auswachsen und nutzt das aus, unbedingt.
Ich habe 2 Halbmarathon gemacht und beide geschafft, wenn ich arbeite, schafft es jeder. Also das ist ein Ziel, das man sich nehmen kann. So ein Halbmarathon, der durchaus nach den ersten Läufen, nach den ersten Volksläufen, die man gemacht hat, wo realistisch ist für die meisten, wenn man nicht irgendwie ein medizinisches Problem hat. Aber die Vorbereitung ist ja dort dann schon auch ein bisschen ernsthafter.
Ja, also ernsthafter. Es ist einfach ein bisschen länger. Man muss sich nur mehr an die höhere Distanz anpassen, also anschleichen. Man kann nicht vom 10 Kilometer gerade den Halbmarathon machen. Man sagt, so alle 3 Wochen kann man vielleicht 2-3 Kilometer steigern und sich so an die 21 Kilometer antasten. Und die 21 Kilometer ist eigentlich genau die richtige Distanz. Das ist wirklich, das ist etwas, was man nicht einfach so schafft. Mhm. Und es ist gleich nicht etwas, was so zerstört. Weil alles, was dann über 30 Kilometer ist, zerstört. Und darum ist der Halbmarathon wirklich die perfekte Distanz. Wir neigen dazu, eine kleine Herausforderung zu wollen. Aber es wäre gut, wenn man es halt macht und auch die Gesundheit, den gesundheitlichen Aspekt im Vordergrund hat.
Und das Beste ist nachher, im Ziel gibt es ja überall an diesen Läufen. Meistens gibt es irgendein Trikot. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht ein Sammlertyp. Ich habe gemerkt, ich sammle 2 Sachen. Die Trikots. Ich habe von jedem Lauf noch die Trikots, die es irgendeiner gegeben hat. Und die Startnummern.
Bist du ein Startnummer-Sammler?
Ja, okay. Ja, weißt, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, es ist einfach passiert. Mhm. Man hat irgendwie das Gefühl, überall steht der gleiche Name und irgendeine höhere Nummer jetzt in meinem Fall. Mhm. Aber es ist irgendwie so etwas, wo einem ein bisschen zeigt, es gibt einem mehr, als jetzt einfach nur, jetzt habe ich einen Lauf gemacht.
Ja, ist noch spannend. Startnummer, da habe ich zum Beispiel an meinem Lauf eine Idee kreiert, die noch niemand gemacht hat. Bei uns hat es 1 der Erste, der sich anmeldet. Und wir haben immer am gleichen Tag geht das Anmeldefenster auf und es gibt wirklich so eine kleine Gruppe von Leuten, die immer ums Eis kämpft. Und am Schluss bist du Nummer 1, wenn du, es war jetzt der 12.12.12.12 amix, wer einfach dort online ist und möglichst schnell sich durchtippt hat, hat auf so einen kurzen Namen, dann kommt das Eis über. Und das ist schon spannend. Die Leute sind wirklich so ein bisschen, du hast es vorhin gesagt, wir haben eine hohe Nummer, aber die Leute haben schon Lust auf eine tiefe Nummer. Und das habe ich zum Beispiel nie gehabt. Ich habe ja häufig das 1 bekommen. Mhm. Ich habe keine Startnummer aufbewahrt.
Auch nicht die vom Europameister?
Nein.
Oh, die wäre viel Geld wert jetzt.
Ja, mittlerweile könntest du das vielleicht sogar irgendwie. Ja, aber nein, ich bin nicht der Sammler.
Medaillen, Pokal?
Nur die EM- und WM-Medaillen. Sonst habe ich meistens an einem Kind vor Ort Freude gemacht.
Also bei dir sind die Erinnerungen, die bleiben sie.
Genau, also für mich ist wirklich so, dass die Momente und so die Anekdoten, die man erlebt, und halt nicht so der Preis. Aber wenn ich jetzt wählen kann, Medaille oder Finisher-Shirt, dann lieber das Shirt, weil irgendwie, ja, da habe ich noch einen anderen Bezug
dazu. Man sieht ja auch näher als Breitensportler, wie man nach dem Wettkampf, wenn man eben nicht mehr so fleissig ist, wieder ein bisschen zunimmt, weil plötzlich die Finisher-Shirt, die noch passt, haben, ein bisschen anfangen zu zwicken.
Ein bisschen enger werden.
Entweder oder. Was mag Viktor lieber?
Führungsarbeit oder Windschatten?
Windschatten.
Das ist doch immer aber so ein Kampf, oder? Wann geht jetzt der, der jetzt die ganze Zeit im Windschatten ist, endlich für und übernimmt Führungsarbeit?
Ja, meistens hat man ja irgendwie eine Abmachung. Und
ist das so?
Ja, also ich sage jetzt mal, bei den Marathons gibt es halt die sogenannten Pacemaker und dann bleibst du im Windschatten. Und nachher gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz. Also wenn jetzt du irgendwie das dritte, vierte hinter einem Pacemaker hergerannt bist, dann hilfst du dir nachher auch.
Rivella oder Wasser?
Ja, ganz klar Rivella. Ich habe 2000 so eine lustige Geschichte zu Rivella in Sydney an den Olympischen Spielen. Mein erstes Olympisches Spiel hat Rivella gehabt in Australien, wo es ja keine Rivella gibt, aber das Swiss Olympic Team hat natürlich Rivella dabei gehabt. Und dort ist 1999, glaube ich, Rivella Grün auf den Markt gekommen. Dann habe ich das natürlich getrunken und ich habe es gar nicht gut gefunden. Dann habe ich mal jemanden, den ich von Rivella kenne, drauf und gesagt, du, das Rivella Grün, das kannst du nicht trinken. Und nachher hat die Person gesagt, ja, weißt du, Victor, Rivella Rot ist für die Sportler, Blau für die Linienbewussten und Grün haben wir für die Intelligenten entwickelt. Kein Wunder, hast du das nicht gern. Von dem Tag an trinke ich nur Rivella Grün.
Schäl oder Banane?
Ja, lieber Banane.
Publikum oder allein auf weiter Flur?
Publikum. Publikum ist unglaublich stimulierend. Und das ist ja gerade das, was jetzt bei den Wettkämpfen so zu cool ist, wenn man einfach Leute am Strassenrand hat. Das ist, glaube ich, für die Spitze wie für die Hobbyläuferin einfach unglaublich toll.
Vierte oder 15.
Vierte. Weil einer muss Vierte werden und aus Vierte ist die Chance, dass du das nächste Mal Dritte bist, viel höher, als wenn du 15. bist.
Ich hoffe, du bist jetzt schon richtig heiß auf den ersten richtigen Ernstkampf. Wir können das beide nur empfehlen, aber noch hast du ja Zeit und vielleicht wird ja irgendwann sogar ein Marathon Königsdisziplin. Dort, wo der Victor Rötlin weltberühmt worden ist. Und über das reden wir in der nächsten Ausgabe mit Gast, mit Überraschungsgast. Also nicht zu lange auf das nächste Training warten.
Das war Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Wir hören uns beim nächsten Run.